Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen!
Folge 45 von Hockey Talk mit Martin Pfanner entführt die große Welt der NCAA. Niemand geringerer als der National Championship Winning Head Coach Greg Carvell spricht ausführlich über den Titel, seine Philosophie und die NHL Stars der University of Massachusetts. Puls 24 Eishockey-Experte Daniel Welser widmet sich sodann dem Andenken der viel zu früh verstorbenen Eishockey-Größen Gerald, Gary Wimmer und Miroslav Fritscher. Das und noch viel mehr jetzt bei Last week, I said that there's going to be a surprise guest on the podcast. No one would have guessed the, well, interviewee of this magnitude. He's the reigning national champion in NCAA hockey. He's none other than UMass Amherst head coach Greg Carvell, and he's now on Hockey O'Clock. Coach Carvell, I'm so happy that you're joining the podcast. Very much looking forward to talking to you.
Thank you, Martin. It's been a lot of great things have happened since we won the championship. I never imagined I'd be on a podcast in Europe, and we have our good friend Tom Rowe to thank for that. So it's a pleasure to be here. I look forward to it.
I just wanted to say, or that would have been my first question, if this is your very first European podcast. Now, obviously, it is your first appearance, but you've been to Europe a couple of times as a player. What kind of memories do Europe bring back, or do Europe unfold when you think back?
Well, I have been a number of times. I played in Sweden for a year, and so most of my memories go to Sweden. We took our team to Ireland a few years ago. We played in Belfast in a tournament there, and my first instinct is always how welcoming European people are. My year in Sweden was outstanding, still very close to a lot of people there. And that was almost 25 years ago. But when you travel in Europe, it's always amazing how welcoming everybody is. And that's a huge compliment, because I know as Americans, we're not always equal in that regard.
Basically depends on where you're getting to, and in Europe there are also people that you'd rather not meet. Glad you made the good kind of experiences, just as winning the national championship, which happened roughly a month or a couple of weeks ago. How much of that has already kind of sunk in, or has there been a moment where you told your wife or friends, hey, you really need to twitch me again, because this is so incredible?
Well, it is surreal, especially around this whole last year that's been difficult for everybody with the pandemic. The fact that we were able to play a season and have a championship that was legitimate, like I don't feel like there's an asterisk on this. We played hard games. It felt we didn't have fans at most of our games, but after a while, became the norm, but the kids played hard. It was the same level of hockey. So it's hard to believe that we're national champions just because of the history of our program, especially in recent history, it wasn't great, but I get flooded with emotion. It kind of sometimes hits me like a wave when I realize how much we accomplished over 5 years. And I understand how much hard work went into it by everybody involved, and it's extremely rewarding. I think it's amazing what we did. We were actually in the championship game 2 years ago after our third year, and everybody probably thought that was a flash in the pan. The following year, we had another very good team. We got shut down by COVID, and then for a third year in a row, we had another strong team. So we've established ourselves, and that's extremely rewarding. And to reach the top of the mountain, it's great. We're enjoying it now, but we'll soon shift back to having to climb higher.
You hit a lot of talking points that I eventually wanna hit as well. Just the one thing that this championship and that this championship brought to obviously the program and the school, and it's a historic component. It's the first ever NCAA championship in men's hockey for UMass. How big is it for the university, and how have the reactions been inside and outside our little hockey bubble?
Yeah. It's not only the first national championship for hockey, it's the first national championship for any Division I sport at our university. And that's pretty big. You know, we have big time basketball and football here, and those obviously are very hard championships to win. We have a very good lacrosse team here. But this is the first men's national championship in the whole university. So and this is a big state school. We have 25,000 undergraduates here. So there's 500,000 alumni in just the state of Massachusetts. And the championship game was on ESPN, and Massachusetts and particularly Boston had the highest viewing ratings that they've had. So hockey in the state of Massachusetts is a big deal. The University of Massachusetts and our state is a big deal. So to win a championship for the flagship university of the state is a big deal. And we have a lot of alumni who've been waiting a long time for something like this to be proud of. And the reception that we've received from so many different angles that you wouldn't expect, that we're so proud and so excited of the success. Our university really needed this. We needed something, because our university's been in a great trajectory. We have outstanding chancellor. It's a great school. But when you can combine it with success in athletics, that takes it to a whole new level. And it's been awesome. Just the continual congratulations from every angle of the campus. That was our goal. We wanted to be the gold standard on campus. We wanted to be a leading program in every way. And we wanted to make all our alumni proud. So we're enjoying the moment right now.
Now, obviously, you feel it you see it by your inbox being flooded by congratulatory texts and mails and everything like that. But what does it do for a program when you win a national championship? I mean, you've been on the map before, but is this now that you're really, really on the map?
I think we've earned it over the last couple of years. As I said, the last 3 years, we've had very good teams, top 10 or top 5 teams. This helps a ton in recruiting. It helps in fundraising. It helps in every possible way. Everything that you've asked for and pushed for in the past are probably easier to be granted. Salaries go up, everything, it's all positives. But to me, again, you go back to what it does for our university. That's the big reward for me, what it'll do for our program. Again, the support it's been momentum that just has built over the last 3 or 4 years. And this will just take it to the next level. So this is huge in every way. It's become hopefully, I think, a destination program for kids when they grow up thinking about Boston College and Boston University and North Dakota and Minnesota. And I feel like we put ourselves in that conversation of those kind of schools that are a real destination school.
I want to get to recruiting eventually and how that works and how difficult it is in, even though a hockey crazy state like Massachusetts. But first, let's take us back a little to the final horn of the Frozen Four National Championship game. You winning, very decisive game, 5-0 against St. Cloud. I'm sure as everybody or as every coach would say, it wasn't that close, probably. But the final whistle, the final horn sounds, it's 5-0. What's the first thing that went through your mind? Was there anything on your mind, or was it just empty canvas?
Well, we won 5-0. We were ahead 5-0 with 15 minutes left in the game. And it was a closer game than 5-0. It was just, we were very opportunistic. We put pucks in the back of the net, and we defended really well. I mean, we absolutely deserved to win that game. But with a TV timeout with 3.5 minutes to go, it just came upon me that this is probably my last chance to get this group of kids together and have their full attention. And I asked them to soak it in, because they probably don't realize this is as good as it gets in their hockey career. But also I needed to thank them, because we've pushed these kids really hard for 3-4 years. And everybody wants to think, you know, just magically things happen and you go from one of the worst teams in the country to the national champion. Nobody understands how hard we worked and even how hard it was for me when I came to UMass. I left my alma mater where I played college hockey, and that decision was heart-wrenching. And the first year was extremely, extremely difficult. We lost our last 17 games of the year. So there was a lot of pain involved. You know, usually with growth, there's a lot of pain involved. And those emotions of those tough times kind of rush back and make you realize that you've done something special. And it wasn't easy. It was hard on my family. It was hard on me. You know, there are times when you question, why'd I do this? And to have it, you know, to get to where we did, it gives you, you know, you appreciate the resolve that you have, but not just yourself, but all the, your staff and your players. And so there was a lot of emotion that came bubbling up. Most of it's pride, and a lot of it's gratitude, but also awareness of that the road was rough, and fought our way through it.
How long does this feeling of pride and I guess there's some elation in there as well, how long does this really last?
For a while. It's still the only negative thing is that we had these kids on campus for 8 months straight. They didn't go home for holidays. They didn't go home for Christmas. So as soon as we won, we asked them to stay one more week just so we could have some end of the year meetings and tie up loose ends. They're all gone 1 week later. And that's to me heartbreaking that, you know, a couple have four or five have signed in, you know, professional contracts and are now playing at different levels. But they're all gone. And to be together every day for 8 months, every day, and then they're gone. And it's like, the unusual thing is that we didn't really get to celebrate with our fans. The Frozen Four, there was a good number, but up until the NCAA tournament, we never had a fan in the building. After we won, when we came back to campus, we were greeted by a couple thousand of our students and local community. And when we saw them all, I think we were all just flushed with this emotion that, my God, we finally get some feedback on this. Like, we just played hard. We went. There was never any of that. You can never feel that personally, the support and the excitement of our fans. And so when we had that, I think it just, I know I speak for the whole team, just that feeling of accomplishment was finally there, because you included this, you know, this big campus and our support group that we just hadn't visibly, audibly heard all year long. So that was a special part of it.
Now, if we look at the national championship game, a couple of things do stand out. Obviously, the score that was 5-0 against St. Cloud. But then again, the first goal scorer of the day was Aaron Bollinger, who scored his very first of the career. Then Reed Lepster, who scored his second of the season, coincidentally in the national championship game. No better place to score, obviously. What does it say about the depth of your team that someone has his very first career goal in the most important game of the season and someone has his second goal of the entire season in that game?
Well, that's what people kept saying, the media kept saying to me, that you're much more of a team than you were 2 years ago. 2 years ago, we were in the national championship. We had Cale Makar, who's a, you know, a superstar in the NHL. And we had four kids on that team that all signed NHL contracts that would have been on this team. They all would have been seniors. But it was a full team effort, and we knew that, you know, any of our players would find ways to score. And that first goal, so Aaron Bollinger scored, and he was coming down the ice on a 2-on-0 with Ryan Sullivan. He hadn't scored a goal all year either. And to think, okay, you want two kids, pick two kids on your team to go on a 2-on-0 to start to score the first goal of the national championship game. You got two kids that hadn't scored a goal all year, and they just tic-tacked it and easily in the back of the net. And as you said, Reed Lepster is a good player. He fought injuries all year long. And then Phil Lagunov scored a beautiful shorthanded goal. It was only his third or fourth goal of the year, fourth, I think. So most nights, you know, our better, you know, top two line players scored and won us games. But even in the semifinal game, we had Anthony Delgaiso, who had, didn't score a single goal in the regular season, scored the game tying goal in the national semifinal game. So we had good depth. We have a lot of, we had a lot of trust and faith up and down our lineup. We played four lines, which some teams don't do that. And it's an advantage when you can roll four lines and everybody's going out there fresh and energized. And, but the real definition of a team is that they all have the same beliefs and the same mindset and this understanding of what our identity was and what made us a good team. We were a really good defensive team. We ended the year, you know, 5-0 shutout in the championship. We beat another team 4-0. We beat another team 5-1 in the NCAA tournament. We outscored our opponents 27-6 throughout the playoffs. So our kids all believed, they understood what it took to play a certain style, which I love the way we play the game. We're a very aggressive forechecking team. We're a very good defensive team, very good offensive team, good special teams. We're just a really well-rounded team, and we had a lot of well-rounded players and not a lot of superstars.
As you mentioned, 2 years before this experience right now, you were so close. You were on the doorstep of winning the first national championship, which you brought to the university, to UMass Amherst this year. What did you take away from that Frozen Four and that lost national championship game experience? Did you know at that point we're right on course and we just need to stay on course? Or did you tweak a thing or two?
Yeah, it was really important that we... How we lost that national championship game at the time was hard to deal with. It was 3-0, felt like a very lopsided game. That team was full of freshmen and sophomores who were learning how to win. And 2 years later, we're a full team with, you know, a good number of juniors and seniors. But losing to Duluth really taught us, they were dominating in that game. They're big, heavy, hard to get through. And it's what we always wanted to be. And it just took us two more years to work towards that. So it was really critical. You know, if we would have lost that game 5-4 in overtime and thought we were really close, I think we probably don't continue to progress as we did, but we got stomped. We got beat 3-0, and it never felt like we were had any momentum in the game. And so it was a great learning experience and then I think we had 9 or 10 kids from that team 2 years ago that are now juniors and seniors, and they weren't going to be denied. And that was, so experience is really important, especially against Duluth, who's been the cream of the crop. Again, four consecutive Frozen Four appearances, which is 3 consecutive national championship game appearances. That's the real deal. So that's who we try to mirror ourselves, like Duluth. And then we play them in the semifinal, and we found a way to get them to slay the giant.
I just wanted to ask, was that the kind of get the monkey off your backs moment? Not that this was like the beast to slay, but you had that previous experience, and after that semis, what was the reaction in the locker room?
Well, I told the players, I said, listen, 2 years ago, Duluth was up here, and we were down here. That team that Duluth had 2 years ago was really, really good. 2 years later, we felt our team had come up and theirs maybe had come down, and we saw it as much more of an even game going in. But then due to COVID, we lost our starting goalie, our leading goal scorer, and the biggest physical player on our fourth line. And our leading goal scorer is 6'3", big kid too. So we lost a lot of size in our leading and our starting goalie to play in that game. So we were really up against it. I don't think anybody was really giving us much of a chance, but it really showed the character of our group and just the depth of our team that you can lose your starting goalie and your leading goal scorer and still find a way to beat the defending national champion. So that was a huge victory. And once we won that game, our players, they knew they were going to win the championship. I think it's kind of like the Miracle on Ice USA team after beating the Russians. It didn't matter who was next. You know, we slayed the giant, and whoever was next in line, there was no way we were going to lose that game.
Just a little segue into a quick break. 2 years ago, or 2 years before your national championship experience, that lost national championship game against Minnesota Duluth, someone that graced our league was captain of Minnesota Duluth, Parker McKay. Unfortunately, ended his career, but he played in Austria just a year ago. So that, again, shows how small the hockey world is. Coach, I want to take a quick break, and then we're going to talk about everything that is NCAA hockey, recruiting, and a lot more. Ganz kurze Auszeit vom Hockey Talk. Wer mir auf Instagram unter @MartinPfanner folgt, der hat vielleicht in der einen oder anderen Story schon bemerkt, dass ich sehr gerne koche. Klingt komisch, ist aber so. Für mich ist es ja eigentlich der perfekte Ausgleich, wenn es dann mal weg vom Stress und weg von Bildschirmen gehen soll. Und bei diesem, würde ich schon fast sagen, Hobby war mir HelloFresh vor allem in der zurückliegenden, anstrengenden Playoff-Zeit eine extrem große Hilfe. Bei HelloFresh habe ich für mich maximalen Komfort und null Zeitverlust. Ich habe einfach auf hellofresh.at eingetragen, wie viele Mahlzeiten, wenn es die denn gab, zwischen Zug, Hotelzimmer und dergleichen und der wenigen Zeit daheim, ich für wie viele Leute benötige, und pünktlich und vor allem ohne Einkaufsstress ist die Lieferung direkt vor die Haustür erfolgt. Für mich grandios ist die Möglichkeit, die Boxen jederzeit anzupassen, den Lieferumfang oder aber auch die Lieferwochen. Wenn ich etwas will, dann kann ich es bestellen. Wenn ich etwas nicht brauche, beziehungsweise eine Woche lang mich auf andere Art und Weise versucht zu ernähren, dann kann ich es auch pausieren. So einfach, so komfortabel kann Lebensmittel einkaufen im Jahr 2021 sein. Das Beste kommt wie so oft zum Schluss. Hockey O'Clock Hörerinnen und Hörer bekommen die Chance, bei einer HelloFresh Bestellung insgesamt 55 Euro zu sparen. Mit dem Gutscheincode HOCKEY bekommt ihr als Neukundinnen und Neukunden diese Gutschrift auf eure erste Bestellung. Den Link zur Bestellung findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts. Back on Hockey O'Clock, back with Greg Carvell, who's the head coach of the national championship game-winning program. Obviously, the first national championship for UMass Amherst, the University of Massachusetts. Coach, first part, we hit a lot of things that were in or are obviously in the past. We want to direct our focus a little bit into the future, because as with every season, right after the season is before the next season. How do you approach, and we're pushing COVID as far away as possible, if that's even possible, but how do you approach the next campaign?
Well, the difficult part right now is when you lose players to the NHL before you expect them to. So we had our two best defensemen. One was a draft pick of the Rangers. One is a draft pick of the Nashville Predators. They both decided to leave early and give up before graduating. And, you know, as the season went on, that became a reality. But at the beginning of the season, we expected those kids to be back for another year. So we're now scrambling to try to fill out our roster. We got to fill those holes, find some good players. With regard to COVID over here in the United States, as of June 1st, recruiting is going back to normal. So that means going out, watching, you know, these summer summer tournaments and summer showcases and getting players on campus and touring them around. So getting back to normal. And then the third part of it is getting our players have all gone home for a nice, you know, a month or two, but then we get them back on campus and we train through the summer, a solid month and a half where they'll all be on campus. We have a beautiful setup here with two rinks. We have a brand new weight room. We're right now in the middle of building a brand new locker room, $2 million renovation of our locker room. So we have unbelievable facilities here, and it's a really good situation for our players to come back in the summer. The freshmen will take courses and get acclimated to campus, but it's a really pivotal part of our program moving forward is our ability to get the team here on campus in summer and train them properly, give them ice, and basically bond and for the younger kids to learn how we do things, to learn about our culture, learn about our standards. But the physical strength, to me, as hockey players by this point in their lives, they're going to get better not by going on the ice and working on their stick handling and their edge work. You know, to me, it's way more important that they're in the weight room getting stronger. And the NCAA hockey, it's a great level of hockey. I think it's a bigger jump from junior hockey to a top Division I program than it is from top D1 school to the NHL. We've sent a number of kids directly to the NHL, and they both tell you it was more of a transition coming to UMass than it was going on to the NHL. It's because we do things at that level. I coached in the NHL for 10 years and for two different NHL teams and worked with great coaches. And so I know what these kids need to do to be prepared, both physically and as a player, but also mentally, maturity-wise. So we do a really good job, and a big part of that is what we do over the summertime with them.
Now, you mentioned it already. Your career trajectory is an interesting one because you coached for the most part of the early 2000s in the National Hockey League. Then you changed to the NCAA level at the beginning of the 2010 years. What did you take away from coaching and overseeing talent at the NHL level that you needed or that you wanted to see in your college players, like from a physical and mental standpoint?
Well, I learned a lot. I never really, growing up, we play hockey and you want to stay connected to the sport, but I don't know if I ever imagined I was going to be a coach. I just kind of, my first job with Anaheim was basically as part of the administration. I worked with the GM and the assistant GM very closely. I was a scouting coordinator. I scouted. And when Brian Murray took over as the general manager, Mike Babcock came in as the head coach, and I transitioned to video coach. And I learned a ton from those two men, Mike, about reading the game, seeing the game, how you prepare as a coach, the passion, the intensity that you need, the work ethic. So I was introduced, my first coaching was with Mike Babcock, which is, pretty good person to learn from. I then moved on to Ottawa after a couple years with Brian. Brian had moved back to Ottawa, his hometown, to be the head coach, and he brought me as his assistant. So I was there for 7 years. And Brian really taught me the importance of relationships with your players and how you have to build those trusting, honest relationships. It's really tough to be a good team if the players don't trust the coach, if the players don't respect the coach. And with me and my staff here at UMass, we put a lot of importance on our relationship with our players. And as I said earlier, not every day is hugs and kisses around here. There's a lot of rough days for players because we're very honest. We have very high standards. And if players aren't performing to those, they hear about it almost instantly. And we understand that, things happen in life, some outside of hockey, that can have an effect. And we're very compassionate about that. But our players know that they will be pushed hard, and we get a lot out of them. But back to the NHL, I learned a lot about systems. And I think that's one of my strengths is I can see the game and I can put game plans together and really teach systems to get teams to play very unified. And it's very effective when there's predictability in your game, when your line mate knows what you're going to do, that predictability makes you a faster, harder team. When guys go off the page, nobody knows what someone's doing. It's hard to play. So I think we use the word clarity around here a lot. I think we're very clear in how we play, what's expected of players. And a lot of this was all formulated during my time in the NHL. I always wanted to get back to the NCAA level and coach at this level. The difference being in the NHL, basically players are playing for contracts as opposed, you know, they all want to win the Stanley Cup, but they all want to have big contracts and make a lot of money. And that only happens by their individual stats. Coaches get paid by how many games you win. Players get paid by how many goals they score. And so there's a contradiction there that's always there. And also in the NHL, it's a bit of a turnstile, the turnover, the number of players in and out, whether it's up from the minors or trades, free agency, whatever it is, there's just a continual, everything's always changing. And then the college level, at least for a full year, you have a team. And that's a lot of time to really teach and nurture. And, you know, every year, a quarter of your lineup changes. And that's the part that to me is a little daunting because we do so much work. You get to this time of the year and you got the team in a great place and it's like, okay, 1/3 of your team is now gone and you've got to replace it with 1/3 of your team that has no idea how you play, how hard it is from day to day, and how much education we have to do to get these new kids, no matter how old they are, to catch them up to speed. And the nice thing is, though, that we're now at a point where our players do as much of the educating of the new team members as the coaches do, because they've been through it for 2 or 3 years and they take a lot of pride in it. And so they're at a point where a new kid comes in, if he's not falling in line, players will make sure that something changes pretty quickly. So NHL time was critical. I learned and created in my own mind the philosophy and vision of how I wanted to do things. And almost all that was, you know, I give credit to my mentors in the NHL.
But is there ever a time during the season where you think about it or where it finally hits you that you're losing so many of your veteran players to obviously other endeavors or maybe the National Hockey League, and how do you deal with it? Because we're talking about constant turnover, and you've referred to the National Hockey League, and there's a lot of turnover in a season, no question about it. But you know that next year's squad is going to look very different from the squad in 2 years' time and in 3 years' time. How do you deal with that?
You get to the point where you got to realize that, you know, we're all replaceable. You know, but I think I'm the only person that could coach UMass hockey. I'm crazy. And if you think you're the only guy that can do a podcast in Austria, you're crazy. So 2 years ago, we lose Cale Makar and Mario Ferraro. They go directly to the NHL. The next year, we lose John Leonard and Mitchell Chafee early. And they, you know, they're doing well in pro hockey. So it's just the next year. It's just the belief that next year it'll be two other kids, and you just keep bringing in good kids and keep developing them. And that's what you want to happen. You want them to be so good that the NHL is begging for them, because it's good for the program. It shows that we can develop. We've gotten to a point where I know NHL teams really want to see their players here because of the way we play and how we develop them. So it's tough for me because, you know, take a kid like Zach Jones, who was only here for 2 years. And you think, oh, I'm going to have another year with this kid. He's an awesome kid. He's a ridiculously good hockey player, like fun to watch play the game. But really enjoyable away from the ice. And again, thinking we thought for sure he was going to come back for another year. And then pretty much the day after we won it all, New York made it tough for him to say no, and he's gone. And now that to me, that's the hard part, is the friendship that comes, that will last forever, but the day-to-day interaction and really enjoying seeing these kids. Same with Mark Delgado, unbelievable kid and player, and thought he might be back for another year, but you know, he earned the right to move on, and we just miss those kids. But we'll bring in other good kids.
We're talking about two of the four NHL draftees, Lindbergh, the goalkeeper, and Matt Cassel being the other one who's been drafted by the Blues. How do you look at it, and how do you deal with it when working with those players? Are you brimming with pride because these players have been identified as potential NHL players, or do you think, F me, how am I going to replace them?
No, I have a lot of pride because the two kids that you just talked about, Lindbergh and Kessel, and same with John Leonard, they were not drafted before they got to UMass. They'd gone through the NHL draft and nobody wanted them. And then they come to UMass and they get better quickly and then they get drafted. So that's to me a huge statement about our program, is that we're taking kids that NHL teams didn't think were draft worthy, but a year later they are, and they'd all gone through the draft. We have another kid this year named Josh Lapina. We had a pretty good sense that he was going to be a really good player. He ended up being the rookie of the year in our conference, and nobody drafted him the year before, but he's going to get drafted pretty highly now. If you're the rookie of the year in our conference, which is a very good conference, you're a good player. And so that's the part that I'm most proud of, is that every year, Philly Lindbergh, Matt Kessel, Josh Lapina, John Leonard, Mark Delgado, most of these kids were not drafted when they got to UMass. And now they're going to the NHL. Zach Jones was drafted before he got here. So was Cale Makar, Mario Ferraro. But as many, if not more, didn't get drafted until after they played their first year here.
Now, as you head into the offseason and as the recruiting process starts again to replace all the seniors and all the players who went on to other endeavors, how has your sales pitch changed over the years? Has it because of those experiences, or has it remained the same?
Early on, we had to convince kids that you'll develop and good things will happen to you here. And we had to, kids kind of had to take a leap of faith, and that's what Cale Makar did. He had, you know, not a lot of, he had to take a leap of faith and trust us that UMass was going to be a good place for him. He could have gone anywhere he wanted. And now I think, as I mentioned earlier, I feel like we're building a reputation of a place that can develop players and prepare them and move them on to the NHL. I think people who know the game will watch our team play and recognize that we are a good defensive team. And I think that as much as you want your players to develop offensively, believe me, coaches want players that are good defensive players. When I coach in the NHL, yeah, it's great to have a freewheeling offensive player, but if he doesn't defend, God, that's frustrating. And so we try to make sure all of our players defend, have a really good foundation in playing hard without the puck and how to defend properly. And again, the hope has always been that that becomes our reputation, and that the kids who really want to, and we don't want the kids who don't want to play defense. If you just want to be an offensive guy and you only care what happens when you have the puck on your stick, you're probably not going to enjoy playing in our program, because that's not allowed here.
Now, if you take us on a recruiting trip, how do you identify talent? How does it work trying to establish contact with them, and how do you try to get them to join your program? How does this work?
It used to be you'd have to get on a plane or get in your car and go watch a lot of games and try to determine good players. But the system is completely different now. All these players have advisors, which they're allowed to have. And eventually when they sign pro contracts, they become their agents, but they're called advisors. And basically recruiting is done through the advisors. It's like a big free agency pool, and you have to go mostly, you have to build relationships with these advisors. And again, you hope that advisors recognize UMass is a good place to send your player. If you want them to get better, if you want them to, you know, play in our league, you know, whatever it is. So a lot of recruiting is done through relationships with advisors who will call you and say, hey, I've got this kid. I think he's a good player. You should check him out. And then we'll watch him. The beautiful thing now too is you can watch everything online. You don't have to get on a plane. You can watch a kid and be done in an hour instead of spending 3 days to watch that same game. So a lot of recruiting is done through online, watching shifts on your computer, a lot of communication with advisors, and then just the reputation of your program. 5 years ago, a lot of kids that we can talk to now would never have the discussion with us. But it won't change the type of player that we bring in here. Again, we want kids who want to be pushed hard and can handle it, and who understand exactly what we're trying to do, not just on the ice, but throughout our whole program.
As you mentioned his name a couple of times, as most of the European hockey fans, of course, know him as he's closing in on a potential Norris Trophy. Cale Makar, Colorado Avalanche superstar, he's a UMass Minuteman, or at very least he was one. How do you get a Calgary, or at very least an Alberta kid, to play collegiate hockey in Massachusetts in the USA?
Yeah. So it goes back again to relationships, and the previous staff here had a bit of a pipeline from Brooks, Alberta, where Cale played. There was a number of kids that all played on that same junior program and were kind of funneled in through here. So the previous staff, previous coaching staff had a very good relationship with that program. So Cale committed to UMass at a pretty young age. The previous coaching staff did a really good job identifying him. He was very undersized, but with a lot of these kids, they have growth spurts later, which was Cale's case. So he was already verbally committed to UMass, along with a number of other kids from Alberta and Western Canada. And when I got the job, I kind of had to re-recruit him a little bit because he could have left and gone anywhere he wanted. We built an unbelievable relationship with his family. His brother is actually coming next year as a freshman. And Cale, I don't think the fact that I coached in the NHL and I know the Makars knew people in Hockey Canada who knew me, knew enough about me that they thought it was a good move for Cale to come here. He also was going to come here and be a first line player from day one. We were trying to rebuild the program, and so it was a lot of good opportunity for him. But their decision, I think, was made on values and principles that were important to them and staying loyal to their word. But I think they had a lot of trust in the coaching staff that was coming in. Lucky for us, they did. He's an outstanding individual.
Now, I know a lot can happen between playing junior hockey, collegiate hockey, and pro hockey, and every career is different. But maybe to stay with the Cale Makar case, or with the Zach Joneses of the world, the Philip Lindbergs, at what point, or is there ever a point where you think this player has got it, whatever it may be, to go on and have a successful career in the National Hockey League?
Yeah, I think I'm pretty stringent about that. I've said openly when Cale was here that he's going to be the McDavid of defensemen. I just thought his skating was that outstanding. And I've said similar things about Zach Jones. To me, those two guys were sure bet and really good NHL players. Then there's the next level of kids who I think were sure bets, but my standard's pretty high, and I wasn't, thought they might have needed more time. Mario Ferraro and John Leonard both went directly to the NHL. To me, I figured they'd probably have to go to the American League for a little while, but they stuck instantly. So to me, I think I need to drop my standard and realize that more of these kids are sure bet NHL players. And I think Matt Kessel, who's coming back for another year, I think he's a sure bet NHL player. And Phil A. Lindbergh, he was here for 3 years. It wasn't until his third year that I was like, okay, this kid's taking a big step forward, and he's now got that potential. But to me, I guess the Kale and Zach Jones are kids who are going to be stars in NHL. I guess I need to drop my standard of what it means to just be an NHL player. We've got quite a few of them coming through here.
Now, to round out this conversation, I've got a couple more questions. Obviously, as you talked about Cale Makar's skating ability, is skating the most important fundamental aspect, or are there different ones to be successful at every level of hockey? Does it start and end with skating, or are you looking for different skill sets?
I think you have to be able to read the game. If you don't understand the game, it doesn't matter how fast you skate. We brought kids in here who skate really fast thinking, okay, it's a great asset. If they can't think the game, it doesn't matter if they don't understand how to check. So to me, it's the head first. And that's where Zach Jones is an elite player. His vision and sense is unbelievable. And you could see that from the first time I saw him play. And he was tiny. I think he was about 5 foot something. And that was a concern. Everybody's afraid because he was too small. I saw him play and I'm like, it doesn't matter how small he is. That he's an elite. He's got an elite head for the game. So that to me is the most important thing. It doesn't matter if you're fast, you're big, whatever. If you can't understand the game, you're not going to be able to accomplish much. And then it's the skating is really critical. Would be the next thing. Then after that, it'd be what kind of skill set you have. But to me, it's head, feet, heart. If you have a good combination of those three, we can turn you into a really good player.
Now, everybody can work on his feet and obviously on his heart. But how does your work in trying to get players to better understand the game look like? I mean, a lot of the work is obviously done on a junior level, but how do you see it? How do you work with your group?
It's hard to teach hockey sense, but as I said earlier, it's really effective when you have a very clear game plan, and then once they understand it, and then they just get that comfort. When you can play the game comfortable and you're not playing the game overthinking, well, what am I supposed to do when this puck goes here? What am I supposed to do? When it becomes second nature, and I think simplicity of your system is important because it allows the players to find their confidence and their comfort within it. And once they do, that's where, to me, they start to really grow as players. And so that's why we're very consistent in what we do. Our systems haven't really changed over the time I've been here. We're very aggressive in how we play the game. And once kids understand it, it takes usually the freshman half a year before they admit, yeah, I feel comfortable now doing the forecheck and, you know, neutral zone forecheck, whatever it is. So to me, you do a lot of small area games to help them with their development of their hockey sense. But again, these are things that if they're getting to this level and they don't have great, they won't get here without great hockey sense. Again, at this level, their greatest development is going to be their physical development as opposed to their skill or their mental. I shouldn't say that. The mental development is really important too. We do a ton of work with their mental skills because you know it is. You go into a game, you're anxious, gripping your stick, whatever it is, you're not going to play as well. So we do a ton of work on the mental side of the game, helping them find that flow state so that they can play the game and it's fun and it's, you know, they're enjoying the game instead of anxious about making mistakes. And I think that's when you play an aggressive style, I think that helps. You get to go forward. You play the game hard going forward as opposed to being patient and you know, reacting instead of directing the course of the game. So a combination of things to me, eventually kids, you know, they'll develop their game when they're having the most fun doing it, knowing that it's not easy, it's hard, but it's fun at the same time. And then once they realize, wow, I'm getting better, I understand that I have to push myself. The coaches may have to push me, but when I realize that I'm growing and we're winning and I'm getting stronger and I'm being effective in the game, when all that stuff starts going in the same direction, it's really powerful stuff. And that's as a coach, that's the goal, is to get kids to that mindset. And this year the kids came together, and by the end of the year, we didn't know how to lose. We'd forgotten how to lose. You know, we went through our last 14 games without a loss, which is a pretty good streak. And that's pretty powerful. And as I said, that championship game, there was no way they were losing. No chance. We would have found a way. Even if we went down, they would have found a way. That was just the belief that they had at that time.
Now, you mentioning your players having forgotten how to lose, a good bunch of them is going to return for next year. How do you make sure that you instill hunger in them and that there is no championship hangover?
I think the character of the kids will really have to lead that charge. It's like everything in life. You know, if you decide, hey, we've done it, and you're just going to go into the comfort zone and just try to rest on your laurels, it'll be ugly and it won't be a lot of fun. But I truly believe that we have kids here who understand that we're always pushing to move forward. We're never happy. When being comfortable is the worst thing that can happen to you. So if I don't feel it coming from the players, the returning players, then I'll do more to make sure that doesn't happen. But the way we run our program, they'll understand. They won't be surprised if I start getting on them because I feel that they're getting complacent. And that's just not what we do here. Not allowed to be complacent.
Two more questions to round up this conversation. As we're talking about collegiate hockey, and there's junior hockey, and of course there's also a small but steadily growing Austrian pipeline that provides talent to junior hockey. We had a couple of players in collegiate hockey, Thomas Pöck, among others, graced the UMass program. We had Peter Schneider not too long ago play in Notre Dame. So there's Austrian talent, but seeing NCAA hockey as a whole, what do you say is the state of the collegiate game?
It's much like the NHL. It's becoming worldly. There's a lot of teams who struggle just where they are in the pecking order, struggling to get North American kids. So they've gone to Europe and gotten great. There's teams here. Closest team to us is AIC. And their team is, I would say, at least half Europeans. And we played Lake Superior State in the first round of the NCAA tournament. I think they had 12 Europeans. So everyone's aware of that, the great resource that every country in Europe can provide. It's just, it's easier to, you know, recruit in your backyard or even in Canada. But the teams, there's a lot of teams really taking advantage of the European. And this year, our only one was our goaltender, Phil is from Finland. He was the top goalie in the country. You know, and we've had other European players, and we will continue. But the state of NCAA hockey it's outstanding. The quality of the coaching, the resources available, the quality of the play, we're always in competition with major junior. But the difference there is that once you're 20 years old, you're done. Like, you have to be ready to be a pro. And that's tough. And the beauty of the NCAA is you can stay here till you're 23 years old, 24, and you're a man. And when you're 20, not everybody's as mature at 20 as they are at 23 and 24 in every single way. So it's a great avenue. And the kids who, Cale Makar came here for 2 years and he's a star in the NHL. There's nothing you can say. Well, if I go the NCAA route, I can't do this. There's no limitations on this route. And the kids are getting an education. You're surrounded by thousands of kids your own age. It's a great social time in your life. Again, the coaching, the facilities, the level of play, you can't beat this. And there's nothing even close to it. And again, the number of kids that we send, I think one third of all NHL players right now played NCAA hockey. And very similar to how the percentage of European players over the last 10, 20 years has gone up. Same thing with the NCAA. So Europe and NCAA seem to be on similar tracks.
No, comparing it is comparing apples with oranges. But if we're looking at the National Football League and knowing how much it's been influenced by college football with the spread offenses, with everything that's been going on, like there's a lot of, for the lack of a better term, forward thinkingness in the college game in football. Is there something like that in college hockey, or is there something National Hockey League teams could learn from, or could learn from an NCAA hockey team?
I don't know. I think hockey as a sport is in some ways very uniform. You know, there's not a lot of different variations. I believe, you know, everyone checks in the neutral zone one of three ways, and you know, power plays, almost everybody's in a 1-3-1 power play. I think there's a little bit, you know, I think we all watch NHL games, but I also know that 2 years ago, after we played in the national championship game, the Detroit Red Wings invited me out to talk with their coaches and have discussions. And so they're picking up stuff. You know, we all steal from success. Teams that do things well, it's easy enough to watch and be copycats. So I do think it can go both ways. But at the same time, at the end of the day, you're never going to go into a game against another team like, what the hell are they doing? I've never seen this before. You know, there's small variations, and all good coaches adapt, make adjustments pretty quickly. But to me, it comes down to competing. Systems are secondary or tertiary. To me, competing is number one. You have to be able to compete. And if you're not comfortable with that, if your team it's not part of your identity as a team, you're probably not going to win championships. Competing is more important than skill. You obviously have to have the right combination of both. But to me, you know, skill's fun to watch, and it doesn't always win you a lot of games.
Now, you personally spent the first decade of this century mainly in the National Hockey League, the second decade of this century now in NCAA hockey. Where are you going to spend most of the time in the third decade of this century?
Yeah. I get this question a lot. You know, when you win, your name becomes part of conversations. The fact that I coached in the NHL for a long time, but the truth of the matter is not one single NHL team has ever called me, has ever asked if I'd be interested. So I don't have to be conflicted. I have no, you know, I know where I'm wanted. I'm wanted here on the UMass campus. I'm very happy here. I have an 8-year-old son. I've got two daughters. Like, life is good. I expect that the next 10 years will be here in Amherst.
No better way to round this out. A little disclaimer to all the listeners. If someone's talented enough, go apply to UMass, obviously to a great coach. People out there, go watch NCAA hockey, especially the Frozen Four. I did I've been doing it for a couple of years now, and it's highly recommendable. Coach, I appreciate so much that you are or have taken such a huge amount of time. I know you have a busy schedule. You need to get out to recruit and put together the next championship winning team. Thank you so much for doing this. Thank you so much for taking the time.
Thanks, Barton. It's been very enjoyable. Thanks for having me.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird unterstützt von Kazumo.com. Kazumo, das ist Wetten leicht gemacht. Kazumo ist der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich. Nationale oder internationale Fußballspiele oder viele andere Sportarten. Mit Kazumo.com liegst du in jedem Fall richtig. Mit dem Link in den Shownotes dieses Podcasts holst du dir eine 10 Euro Freiwette. Einfach Link klicken und gleich loslegen. Kazumo.com, das ist Kazumo.com. Kazumo, Wetten leicht gemacht. Auch in der Offseason der Betted Home Eishockey League bildet natürlich der Punkt mit dem Puls 24 Expertenteam einen Fixstern am Firmament des Podcasts bzw. Hockey O'Clock Himmels. Es ist dieses Mal niemand geringerer als Daniel Welser. Und Daniel, es freut mich sehr, dass du dir auch nach der Saison immer noch Zeit nimmst für den Hockey O'Clock Podcast.
Ja, hallo Martin, gerne.
Daniel, das wird hier ein Gespräch werden über natürlich auch Aktuelles, über Vergangenes und leider auch den Anlass Fällen gegeben über Trauriges. Möchte, bevor wir zur Letztgenannten kommen, aber erst einmal über die vergangene Saison sprechen. Nachdem dieser Podcast am Dienstag erscheinen wird, wird das Gespräch ein klein wenig davor aufzeichnen. Der KAC wird mit Erscheinungstag dieses Podcasts 2 Wochen lange schon Meister sein. Wie blickst du auf den Titelgewinn der Klagenfurter zurück, jetzt mit etwas Distanz?
Der KAC hat das absolut verdient. Also wenn man sieht, welche Leistung sie abgerufen haben in den Playoffs, auch über die ganze Saison gesehen, ist es ein würdiger Meister. Und man muss dazu sagen, sie haben sich nie beschwert über ihre Verletzungen. Sie haben das Beste daraus gemacht. Und man muss sagen, als Kollektiv, als Team, wie sie aufgetreten sind, Hut ab vor der Mannschaftsleistung.
Diese Mannschaftsleistung, dieses Team, das wird immer und immer wieder betont. Jetzt warst du selber oft Teil einer Meistermannschaft, selber oft Teil eines funktionierenden Kollektivs. Zu welchem Zeitpunkt hattest du bei Klagenfurt das Gefühl, dass es sich um ein Kollektiv handelt, um eine Mannschaft handelt, die den Titel gewinnen kann?
Ja, das hat sich schon abgezeichnet gegen den VSV im Viertelfinale, wo wirklich alle Reihen ihren Part runtergespielt hat und besonders gegen VSV war die Kochlinie, die tonangebende Linie. Dann war es im Halbfinale Peterson, Teacher, diese Linie. Und im Finale, muss ich sagen, war die vierte Linie die tonangebende Linie, die irrsinnig viel Energie gegeben hat dem Team. Und das erinnert mich an meinen letzten Meistertitel 2015, 2016, wo wir 4 unglaubliche Linien gehabt haben, die in den Playoffs richtig performt haben und jeder seinen Teil dazu beigetragen hat. Und das ist vielleicht einer der Meisterschaftsgewinne, die da in Erinnerung bleiben, die wirklich sagt, boah, das war keine Einzelleistung, sondern das war wirklich eine Teamleistung. Und diese Jungs, die haben das ganze Jahr hart gearbeitet daran und jetzt haben sie es gemeinsam geschafft. Und was gibt Schöneres?
Es gibt auch keinen besseren Experten, der es beurteilen kann, als deine Wenigkeit, wie du eben auch schön dargelegt hast. Was mich bei dir natürlich nicht nur aus Spielersicht interessiert, ist auch die Coaching-Sicht. Und du warst auch in der Finalserie sehr offen und hast auch das Coaching oder zumindest das Vorgehen von Bozen teilweise kritisiert, weil es halt auch nicht nachvollziehbar war, möchte aber nicht so sehr über Bozen reden, sondern vor allem über den KAC, vor allem über das, was Petri Matikainen und Juha Vuori in die Wege geleitet haben. Was hat das Coaching-Duo beim KAC besonders in der Finalserie, aber auch in den Playoffs so richtig gemacht?
Das Trainerteam vom KAC ist ja aus der Viremäki-Schule gegangen und den Vuori haben wir ja damals auch in der Trainerschulung gehabt. Also diese Philosophie ist nichts Neues, also sehr locker angehend, aber mit einem Ziel vor Augen und ganz ruhig. Man analysiert die Sachen, man reflektiert die Sachen, man sieht nicht die Probleme anderer, sondern zuerst einmal schaut man auf sich selbst, wie habe ich reagiert in manchen Situationen, wie kann ich besser werden oder wie kriege ich meine Jungs, dass sie besser werden, ohne dass die Peitsche ausgepackt werden muss. Und natürlich war das Trainerteam die Zügel angesetzt und über das Jahr oder über die letzten Jahre hat Matikainen schon eine härtere Gangart im Training auch forciert. Und dieses Training war ja auch sehr, sehr hart, wenn man mit den Klagenfurter Jungs spricht. Aber im Endeffekt zählt der Erfolg und welche Energie sie zum Schluss gehabt haben, gibt ihnen recht. Aber man darf eins nicht vergessen, im ersten Jahr war alles neu. Im zweiten Jahr haben sie richtig gestruggelt, waren kurz vorm Playoff aus. Und ja, heuer hat alles funktioniert. Sie haben eine gute Tormannleistung gehabt. Sie haben mit den Verletzungen haben sie gut reagiert. Also die Jungs, die haben einen Schritt nach vorne gemacht. Hat auch keiner so erwartet. Und jeder hat das belächelt, wo der KC mit 5, 6 Ausländern gestartet ist. Aber ich finde das toll, welche Leistung sie da verbracht haben. Und da ist das Trainerteam schon ein großer Stein des Erfolges, weil sie eben in gewisse Sachen recht ruhig geblieben sind, auch emotionslos die Sache analysiert haben, während der Bozentrainer schon eine andere Gangart gezeigt hat. Und das hat sich auch auf die Spieler ausgewirkt, wenn man die Bozenspieler gesehen hat, wie sie mit Schiedsrichterleistungen gehadert haben, mit sich selbst gehadert haben. Dann ist noch der Druck von der Bank gekommen. Das schaukelt sich alles hoch, man ist frustriert und kommt aus diesem Loch gar nicht raus. Und ja, das ist, da fällt man in ein Loch und KAC ist da durchmarschiert, mit Selbstvertrauen ans Werk gegangen und war nur eine Frage der Zeit, ob sie es durchhalten und sie haben es durchgehalten und verdient gewonnen.
Es ist für mich ja immer besonders spannend, dass das Trainerbusiness auch wie man versucht, quasi auch als Neueinsteiger und du bist ja noch relativ frisch im Coaching-Business, da ist Petri Matikainen beispielsweise ein alter Hase, auch eine Philosophie zu entwickeln, eine Art des Arbeitens. Wie war das bei dir? Natürlich machst du die Ausbildung, die A-Lizenz und irgendwann darfst du dann Trainer sein, aber wo am Weg dorthin hast du dich entschieden, oder für dich entschieden, wie du arbeiten möchtest, was dir wichtig ist?
Was mir bei dieser Philosophie so taugt, ist einfach, dass die Trainer einfach nicht die Trainer sind, sondern Helfer. Ja, sie helfen oder zeigen dir den Weg und unterstützen dich und zeigen das nicht vor, sondern du selbst entscheidest, wie der Weg aussieht. Kommst du von dem Weg ab, bringt er dich wieder zurück. Aber du kannst trotzdem experimentieren. Und was Matikainen auch angesprochen hat, immer wieder dieser Prozess, der muss laufen. Und wenn die Spieler das beginnen zu erkennen, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, dann braucht er nicht viel machen, sondern kann sie nur unterstützen, positiv und pushen. Und wenn sie wegkommen vom Weg, dann kurzes Gespräch suchen, wieder zurückführen an den richtigen Weg. Und dann läuft das Werk von alleine. Und das ist eine tolle Philosophie. Und wenn die Mannschaft alleine zusammenfindet, was gibt Schöneres als Trainer? Du brauchst die Leader natürlich auf deiner Seite, denn die Philosophie von dir auch der Mannschaft übergeben. Aber dann liegt es an der Mannschaft, sich zu finden und dass sich keiner neidig ist auf den anderen, auf die Eiszeit, auf die gewisse Positionen, die sie spielen. Und am Ende, wenn alle sich freuen über einen Meistertitel und alle einen Teil dazu beigetragen haben, was gibt Schöneres?
Das gibt jetzt für den KAC, jetzt ist dein Vorredner, wenn man so will, hier bei Hockey O'Clock, Greg Carvell, der gerade frisch in der College-Liga der USA in der NCAA das National Championship Game, den nationalen Titel gewonnen hat. Auch seine Philosophie ist spannend. Du als junger, in Anführungszeichen, Trainer, wie hast du versucht, für dich eine Philosophie, eine vielleicht auch Identität des in diesem Fall Ice Youngster League Teams von Red Bull Salzburg zu entwickeln?
Du brauchst natürlich Werte als Club, aber du brauchst auch Werte fürs Team. Ja, das Team, nicht du entscheidest, sondern das Team entscheidet, was ist wichtig in dieser Saison. 3, 4 Punkte hernehmen, das sind die Hauptpunkte. Und dann kann man jonglieren, was ist wichtig pro Spiel, pro Aufgabe, die man hat. Aber das sind die Hauptwerte, die bleiben eigentlich immer gleich. Und die predigst du Tag ein, Tag aus, analysierst nach Spielen, nach Trainings, was sind unsere Werte, warum haben wir die nicht eingehalten, was ist los. Und so kommt das irgendwie in den Kopf rein und die Spieler hoffentlich verstehen das nachher, warum sie das machen.
Möchtest beim aktuellen Teil auch belassen, beim Talk übers Sportliche. Wir müssen leider zu ein paar traurigen Nachrichten kommen, die uns diese Woche erreicht hat. Die Eishockey-Familie in Österreich und auch in der Bettendorm Eishockey-League hat gleich zwei Mitglieder viel zu früh verloren. Einerseits Kerry Wimmer, bekannt als Videocoach von Red Bull Salzburg. Und andererseits Miroslav Fritscher, bekannt als ehemaliger Trainer von Orlis Neumo, möchte mit Gary Wimmer beginnen und da auch ein klein wenig persönlich werden. Wir haben uns unter der Woche ausgetauscht, ob und wann du denn Zeit hättest für eine Aufzeichnung des Gesprächs im Podcast. Und du hast mir quasi die Nachricht übermittelt, Gary Wimmer ist tot. Und das war für mich, das war für viele andere sicherlich ein Schock und will man gar nicht erst dran denken, wie das für seine engsten Angehörigen gewesen sein muss. Wie hat dich diese Nachricht erreicht und was ist dir? Und das ist nicht einfach drüber zu reden und wahrscheinlich werden wir uns beide schwer tun im Laufe der nächsten halbe Stunde wahrscheinlich auch immer wieder die richtigen Worte zu finden, deswegen sei uns das verziehen, aber wir möchten natürlich auch auf Gary Wimmer als Person, als Mensch zurückblicken, aber als du gehört hast, Gary Wimmer ist viel zu früh verstorben, was ist dir als erstes durch den Kopf gegangen?
Leere. Leere Unfassbarkeit. Ja, ich kann es heute noch immer nicht glauben und ja, es ist verdammt schwierig, einen Menschen zu verlieren von heute auf morgen und den du eigentlich fast täglich siehst und mit dem du so viel gemacht hast und ja, und dann siehst du die Bilder und die Sterbepate und ja, es ist noch immer nicht zu beschreiben. Und wir haben eben am Montag, hast du mich gefragt, wegen einem Interview und ich habe gesagt, ich weiß nicht, jetzt habe ich momentan keinen Kopf für das und weiß nicht, ob ich das machen kann oder wann. Ich habe auch die Nachricht am Montag in der Früh um 7:30 hat mir der Latus angerufen, der ziemlich gut mit dem Max Berger, von Gary der Nachbar ist und der hat ihn kontaktiert in der Früh und der Ladi hat mich gerade angerufen. Ja, es ist, man kann es nicht beschreiben, ich bin dann gleich laufen gegangen, damit ich einmal das sacken kann und während dem Lauf sind wir die Tränen rausgekullert und man denkt über Sachen nach, dass es nicht sein kann. Und ja, es ist noch immer unfassbar.
Vor dem Hintergrund dieser unfassbar traurigen Nachricht, die auch Eishockey Österreich erreicht hat, haben wir trotzdem gedacht, wir versuchen es im Rahmen der Möglichkeiten dieses Podcasts natürlich nicht nur ihm einerseits zu gedenken, sondern auch eine in wahrscheinlich vielen Teilen unterschätzte oder vielleicht gar nicht so sehr beachtete Karriere Revue passieren zu lassen, auch herauszustreichen, wie wichtig Gary Wimmer für Entwicklungen war, was er einfach für ein saucooler Typ war, um es sehr direkt zu formulieren. Und habe einige Weggefährten gebeten, ein wenig zu sinnieren und Geschichten mir zu schicken, und möchte auf diesem Wege erst einmal allen dafür danken, was es das keine Selbstverständlichkeit ist, in so einer schwierigen Zeit auch zu versuchen, die richtigen Worte zu finden, die vielleicht auch Trost spenden einerseits und andererseits dem Andenken gerecht werden. Das ist eine Mission Impossible. Trotzdem haben sich insgesamt 4 Leute, und mit uns beiden sind es dann auch 6, daran gewagt. Möchte zuallererst von einem seiner besten Freunde hören, auch sein Trauzeuge, der ehemalige TV-Experte, langjährige Ligaspieler Günther Stockhammer, der sich folgendermaßen an Gerald Gary Wimmer erinnert.
Der Volksgartenbulle ist nicht mehr. Zuallererst mein herzlichstes Beileid der lieben Familie. Wir sind alle am Boden zerstört. Aber ein paar Sachen zum Gary muss man eigentlich unterbringen. Nicht nur, was er für ein wunderbarer Mensch war, Familienvater, sondern was das auch für ein toller, toller, toller Freund war. 1974 haben wir uns kennengelernt. Erste Mal. Es war gleich große Freundschaft. Bis heute, bis immer. Es wird nie vergehen. Wir haben eine Zeit gehabt, die kann man gar nicht in Worte fassen. Wir haben Eishockey gespielt. Wir haben privat unsere Sachen gehabt. Wir haben Inline-Hockey gespielt. Gary ruft mir an, sagt er, Stocke, ich komme morgen nach Wien. Brauchst was? 2 Kisten Weißbier. Ich sag, ja, bitte gerne. Was kommt? 4 Kisten. Er war immer großzügig, nett, freundlich, fescher Bursch. Wir haben in Minsk, in Moskau, ich habe ihn überall mitgenommen zu den Oldies-Turnieren, und wir hatten das größte Theater. Aber das größte Theater habe ich mit ihm gehabt, sagt er, Stocke, wir fahren nächste Woche am Gardasee, Radfahren. Sag ich, erst, ich bin schwer fürs Radfahren, da in den Berg, Gardasee, anspruchsvoll. Sagt er, nein, wir machen das schon. Na, was war? Er hat mich eine Woche, 8 Tage, hat er mich über den ganzen Gardasee, über die ganzen Bergern dort gedrillt, getrimmt, immer gewartet. War einer meiner schönsten Zeiten auch mit ihm. Gary, als Volksgartenbulle bist du abgetreten. Als Gary Wimmer bist du immer, immer, immer bei mir.
Sehr schöne Worte. Einerseits von Günther Stockhammer, möchte andererseits auf etwas Bezug nehmen, das er auch erwähnt hat. Du hast Gary Wimmer selber lange in Salzburg als Coach und Videocoach erlebt. Diese Fähigkeit, andere Leute zu etwas zu motivieren, denen quasi ein Ziel zu stecken, dass sie dann, wie das Günther Stockhammer beim Radeln dann auch erreicht hat, gab's das auch in der Kabine bei dir, dass dir Gary Wimmer aufgezeigt hat, Daniel, hier kannst du besser werden, tu das, und es ist dann auch eingetreten?
Na, das war der Gary nicht. Aber er hat schon die Videos während dem Spiel auch gemacht. Er hat bis tief in die Nacht die Spiele auch nachbearbeitet, die Wechsel für Wechsel nachbearbeitet. Er ist zu den Coaches während dem Spiel gekommen und hat ihnen gewisse Situationen schon vorbereitet, die sie haben wollten. Alles das, was jetzt normal ist, hat der Gary eben vor 10 Jahren gemacht, und da war er einzigartig und hat das das Video eigentlich auf ein neues Niveau gehoben. Und ja, man darf nicht vergessen, der Gary hat bis tief in die Nacht gearbeitet, zusammengeschnitten, Wechsel für Wechsel, damit wir als Spieler es anschauen können. Und du hast immer zu ihm gehen können und sagst, hey, Gary, wie hat das ausgeschaut bei dem Wechsel und der hat das rausgesucht. Ja, dafür war er bekannt und dafür hat er auch dann fürs Nationalteam auch gearbeitet, für München bei den Heimspielen, für Champions League hat ihn dann extra von Salzburg geholt, ja, weil er eben da so verlässlich war, hilfsbereit und seine Zeit genutzt hat. Und so einer ist halt nicht im Mittelpunkt, der ist im Hintergrund und während die Spieler oder die Coaches nach Hause gehen, arbeitet er bis tief in der Nacht. Auch in NHL-Zeiten hat er NHL-Spiele angeschaut oder Clips vorbereitet. Und ja, das war er. Es ist ja unfassbar. Also, aber weil der Stocke auch früher gesagt hat, mit dem Rad, Urlaub mit dem Rad, das war der Gary. Jeder Urlaub, er hat sein Fahrrad mitgehabt, er hat eben am Gardasee gern Urlaub gemacht. Er hat in Kärnten Urlaube gemacht und immer war sein Rad dabei. Und er war für uns Salzburger, weil wir waren ja im Sommer immer da. Und er war ja kein Leistungssportler mehr. Er war ja 50 plus. Und der ist mit uns Radfahren gegangen, hat da mitgehalten am Flachen. Natürlich auf die Berge ist er halt sein Tempo gefahren, aber der hat uns Routen gezeigt. Der Högl ist ein kleiner Berg da gleich bei der Grenze und er hat immer wieder neue Routen und Wege gefunden und du hast ihn angerufen, hey, Gary, wie schaut's aus, heute am Nachmittag hast du Zeit für 1,5 Stunden? Ja, Gary ist sofort dabei. Also so einer, der hat sich aufgeopfert und du hast gern mit ihm Zeit verbracht und war immer lustig. Er war ein stiller Zuhörer, aber er war da und ja, es ist brutal.
Ich würde ganz gern zur nächsten Geschichte kommen, die mich erreicht hat und auch vorausschicken, dass ich noch eine zum Besten geben werde und wir dann wahrscheinlich auch noch von dir und Gary ein wenig hören, weil du es erwähnt hast. Verlässlichkeit, Hilfsbereitschaft, das sind solche Themen, die jetzt auch immer und immer wieder kommen werden. Kann mich noch ganz gut erinnern, also Gary Wimmer zum ersten Mal, das muss 2010 in der Eishalle in Salzburg gewesen sein, getroffen habe und mir gedacht habe, erstmal, wow, ist der groß und wow, ist der witzig. Also der hat einen sehr subtilen, sehr, sehr feinen, aber manchmal auch sehr direkten Humor gehabt. Einer, der das erfahren musste und mir dankenswerterweise diese Geschichte zukommen lassen, ist niemand geringerer als der ehemalige TV-Experte, mittlerweile auch KAC-Experte, Marc Brabant. Wir hören mal rein über ihn und Gary Wimmer.
Eine Erinnerung, die ich mit Gary sehr stark verbinde, ist die folgende und es ist eine lustige. Es war in der Saison 2003, 2004. Gary war Co-Trainer bei Red Bull Salzburg, mein erstes Jahr in Salzburg in der zweiten Liga und ja, ein Spieler, der ein Mannschaftsauto bekommen hat mit großen Red Bull Aufklebern, natürlich wie es sich gehört, und eines Tages ist auch meine jetzige Gattin, damals Freundin, mit diesem Auto zu ihrer Arbeitsstätte hingefahren, war zeitlich spät dran und hat natürlich etwas kriminell das Auto abgestellt. Gary war zu dieser Zeit Polizist am Flughafen und hat natürlich gleich dieses falsch geparkte Auto auf seiner Streife entdeckt und mit einem doch sehr deutlich ausgestellten Strafzettel dann versehen. Ich glaube, da ist draufgestanden 1.000 oder 1.500 Euro. Kurzum, meine Gattin ist dann nach Hause gekommen, in Tränen nahe, ein Strafzettel über diesen Betrag. Sie war ja doch nur irgendwie 3 Stunden da in der Falschparkzone. Ja, man hat nichts Genaueres gewusst, aber man hat gewusst, auf den Gary kann man sich verlassen. Ich habe den Strafzettel natürlich mitgenommen und gleich vor dem Training bin ich zum Gary gegangen und habe gesagt, Gary, Bitchen, du musst mir da helfen, das ist der Bock hier nicht 1000, 1500 Euro, da brauche ich ein paar Monate, dass ich das wieder herein hab. Da hat er gesagt, lass mich mal schauen. Aha, die Unterschrift, kennst du die Unterschrift, hat er mich gefragt. Und ich bin ja immer auf der Leitung gestanden. Und dann hat er gesagt, und dann hat er schon lachen angefangen. Ich glaube, hat er gesagt, da steht Gary Wimmer drauf, ja. Und je breiter sein Grinsen geworden ist und so lauter sein Lachen, dann habe ich gewusst, dass das von ihm ausgestellt war, aber nur blanko und zum Schock und zum Spaß. Und ja, so war er auch, unser lieber Gary, immer für ein Späßchen zu haben. Sehr ruhig, sehr zurückhaltend, aber wenn er ihn ausgekaut hat, dann mit Genuss. Vielleicht erwähnen möchte ich auch noch seine Arbeit als Videocoach, die er doch, glaube ich, auch österreichweit sehr weit beeinflusst hat, auch positiv beeinflusst hat. In meiner Zeit bei Servus TV haben wir uns sehr oft in der Salzburger Halle getroffen, hat er immer gesagt, Jule, komm rein, ich will dir was sagen, was ich da getaggt habe und gesehen habe. Sehr viele taktische, analytische Dinge. Ich habe gelernt, wie man ein Bully analytisch zerlegen kann von Gary. Aber ich habe auch sehr viele Clips gesehen, wo Spieler einfach einmal über die blaue, über Wurzel drüber gefallen sind. Auch das hat der Gary mit Genuss abgelegt und dann mir und wahrscheinlich auch vielen anderen dann auch gezeigt. Denn noch einmal, Spaß musste immer dabei sein. Zu erzählen gibt es natürlich noch viel, viel mehr, viele wunderschöne Geschichten, aber leider, es ist, wie es ist. In diesem Sinne, Gary, mach's gut.
Auch hier eine wunderbare Anekdote, eine sehr lustige Geschichte, die natürlich in Anbetracht der Tragik vielleicht nicht ganz ihr Potenzial entfalten kann und dann aber wiederum zeigt, dass er, obwohl er von vielen vielleicht als eher ruhiger Typ eingeschätzt worden ist, da schon wieder diese Floskel auch greift, stille Wasser können durchaus tief sein. Wie oft ist es dir passiert, dass Schmähführer Wimmer Dani Welser irgendwie aufs Korn nehmen konnte oder bist du gefeit geblieben vor solchen Scherzen?
Leider nicht. Wie der Marc das schon angesprochen hat, aber er hatte die Polizei in der Nähe vom Flughafen gehabt, also eine Polizeidirektion. Und ich weiß noch, mit der Familie sind wir mal in Urlaub geflogen. Ich glaube, es war Türkei. Und beim Zurückfliegen, bei der Passkontrolle, haben sie mich rausgefischt. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ja, Koffern kontrolliert waren. Der Zollbeamte hat gesagt, ja, leider, Herr Welser, Sie müssen eine Strafe zahlen. Also da ist irgendwas falsch mit Ihrem Pass. Ja, diese Geschichte hat sich über Minuten gezogen und dann hat er zum Schluss gesagt, ja, wissen Sie was? Wir machen das mit einem Autogramm und einem Foto und dann können wir es weitergehen. Ich dachte, okay, boah, vielleicht erkennt er mich und weiß, dass ich da Eishockey spiele. Okay, ja, ich war halt, was der gezittert auf dem ganzen Körper und meine Familie, meine Frau hat gewartet auf mich und hat nicht gewusst, was los ist. Ja, Autogramm gegeben und ein Foto gemacht. Und dann sagt er zum Schluss, ja, und dann schöner Gruß vom Gary Wimmer soll er ausrichten und noch einen schönen Aufenthalt. Oder und ich habe gedacht, das kann es ja nicht sein. Habe ihm sofort eine Nachricht geschrieben, was er für ein Arsch war und mich da leiden hat lassen und habe da nur ein Smiley zurückbekommen. Also das war halt der Gary, der sich da ein Späßchen gemacht hat. Und ja, ich werde es wirklich vermissen. Sonst war er immer der ruhiger, aber für das hat er auch was gehabt. Und man hat nicht gewusst, wann es kommt, aber es ist dann gekommen.
Eine weitere Geschichte, die mich über Gary Wimmer erreicht hat und sich auch seiner langen, langen Schaffensperiode im österreichischen Eishockey widmet, die kommt von Greg Holst. Wir hören da in Kürze rein, da geht es eben auch darum, dass Gary Wimmer nicht nur höchst erfolgreicher Videocoach war und wir werden das nachher auch nochmal hören und Marc Brabant hat das schon thematisiert, dass Videocoaching in Österreich generell auf neue Beine gestellt hat. Er war auch natürlich Eishockey-Spieler, das Ganze wie es sich gehört, mit Herzblut. Und seine Karriere hat sich tatsächlich auch mit der von Greg Holst überschnitten. Er als Puls 24 Eishockey-Experte, genauso wie du, Daniel, hat sich die Mühe gemacht, ein wenig auf die gemeinsame Zeit zurückzublicken, ein wenig auf die Karriere bzw. die gemeinsamen Tage in Salzburg zurückzublicken, zu sinnieren. Und dabei ist Folgendes rausgekommen. Greg Holst.
In 1988, ich habe gespielt in Salzburg. Wir haben eine ganz gute Mannschaft gehabt und da habe ich Jerry Wimmer und die Boys kennengelernt. Und ich werde es nie vergessen, dass Wimsey und Peter Eibenberger, Wimsey und Ibe waren Polizisten. Und sie haben uns wirklich geschützt, ich muss ganz ehrlich sagen, am Eis und auch weg vom Eis. Und trotz, dass ich 10 Jahre älter war wie Wimmer, ich werde es nie vergessen. Und wir haben so viel Spaß gehabt. Und das ist so eine tragische Geschichte, dass ich bin sehr, sehr tief betroffen. Und ich habe ihn oft gesehen, meistens in Salzburg, weil er hat für Red Bull gearbeitet und einen guten Job gemacht. Und wenn ich Trainer in Villach war, wir haben uns oft gesehen und wir haben immer gedacht und geredet über unsere schöne Zeit in Salzburg. Ich werde es nie vergessen, Jerry Wimmer, ich werde ihn vermissen, wirklich. Es tut mir tiefste Beileid für seine Kinder und seine Frau und seine ganze Familie. Rest in peace, Jerry, das ist wirklich, wirklich, ich bin tief betroffen und rest in peace, my friend.
Das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr nachdenklich auch formuliert von Coach Greg Holst. Er hat eine Thematik angesprochen, die ich mit dir auch gerne noch ein bisschen weiterführen möchte, die jetzt auch schon mehrfach vorgekommen ist, dass er eben Polizist war. Und offenbar auch am Eis ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, würde ich es jetzt mal nennen. Wie hat sich das vielleicht dann auch in der Arbeit oder wie du das miterlebt hast, geäußert? Hat sich das geäußert? Hat man in Anführungszeichen sofort sagen können, Gary Wimmer, der ist Polizist oder ist das immer nur vereinzelt zum Vorschein getreten?
Na, beim Eishockey war der Eishockey Gary und hat eben unsere Sorgen nach dem Spiel, da sind wir ja oft hintergegangen und haben ein Bierli getrunken und haben über das Spiel analysiert und er hat sich da unsere Sorgen angehört, hat dann eben seine Videos geschnitten und aber er hat jetzt nie uns zurechtgewiesen oder auch über diverse Leute geschimpft. Also er hat das angehört und hat gesagt, ja, das wird schon und hat er probiert zu schlichten. Und dann war der Gary eben dieser Polizist, der neben Eishockey auch noch gearbeitet hat, auf den ich immer verlassen hast können. Du hast ein Problem gehabt und hast den Gary gefragt, du, wie schaut's aus, rechtlich, polizeirechtlich, was muss ich da und da machen oder wo muss ich aufpassen? Er hat ja geholfen. Ich weiß noch, ich habe ein Problem gehabt, meine Tochter war ein paar Monate alt und ist ja schon früh schlafen gegangen und die Nachbarn haben über den Sommer fast täglich bis in die Nacht, bis in die Morgenstunden gefeiert oder laut auf der Terrasse verbracht und meine Tochter ist regelmäßig aufgewacht und ich habe auch das Gespräch gesucht mit den Nachbarn, aber es hat nicht gefruchtet und habe das auch den Gary einmal erzählt und hat der Gary gesagt, passt, mache ich da und ich habe mir nichts dabei gedacht und er ist einmal mit der Streife vorbeigefahren, hat dort angeklopft und denen einmal ins Gewissen geredet und da war aus dem Haus. Also ganz verändert, die Nachbarn, respektvoll. Also ja, was das ausmacht, einmal einfach wirklich als Polizist aufzutreten und einmal den Leuten ins Gewissen zu reden und das war halt der Gary, wenn er ein Problem gehabt hast, war er sofort zur Stelle und so hilfsbereit und verlässlich. Also ja, so schade. Und ich weiß noch, ich kenne nicht so viel Leute durch ihn, immer Probleme gehabt, diverse Leute gesucht. Er hat immer gewusst, er ruft den an, oder den an. Also er hat Gott und die Welt gekannt. Und ich weiß noch jetzt in der Zeit, wie viel Traurigkeit sein Todesfall war. Das ist unbeschreiblich.
Weil du auch nochmal die Hilfsbereitschaft angesprochen hast. Möchte ich ganz kurz zum Anlassfall nehmen, auch quasi eine Geschichte, die ich mit Gary Wimmer erleben durfte, nicht nur Revue passieren zu lassen, sondern auch mit einer breiteren Öffentlichkeit zu teilen. Gekannt hat man sich natürlich, war ja auch auf Social Media aktiv und dort, auch wenn er nicht oft kommentiert hat, zumindest jemand, der alles registriert hat. Und irgendwann hat es sich dann auch begeben, dass es mal das eine oder andere Feature gab. Das ist Gary Wimmer, der Videocoach. Das macht Gary Wimmer, der Videocoach. Man hat sie also gekannt und hoffentlich auch geschätzt. Zumindest würde das jetzt so beurteilen. Und dann hat es sich im Sommer 2014 begeben, dass sehr kurzfristig, aber doch niemand geringerer als Wayne Gretzky nach Salzburg gekommen ist. Er war damals von Red Bull geladener Stargast beim österreichischen Grand Prix in der Formel 1 und hat über einen kurzen Salzburg-Aufenthalt auch Halt bei Servus TV gemacht. Wenige Tage vorher war klar, es wird ein großes Interview geben, das ich leider nicht führen konnte, weil ich schon am Weg beziehungsweise einen London-Trip gebucht hatte. Und am Tag vor Wayne Gretzky nach Salzburg kam, ist die Idee entstanden, naja, wir könnten ja eigentlich diverse Schläger, die wir damals auch in der Redaktion hatten, und Pucks und andere Dinge von Wayne Gretzky unterzeichnen lassen. Gesagt, getan. Schläger waren, wie gesagt, mehr als genug da, nur eben keine Pucks. Und jetzt ist es alles andere als einfach und vielleicht, nachdem uns die Jahreszeit auch bevorsteht, mag das der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin auch ausprobieren. Nicht einfach, alles andere als einfach im Juni, de facto im Hochsommer, Pucks aufzutreiben. Und ich habe dann lange nachgedacht, wo kriege ich Pucks her? Und irgendwann bin ich dann bei Gary Wimmer gelandet und habe gedacht, okay, alle anderen Coaches, die sind jetzt sicher ausgeflogen und wahrscheinlich auf Urlaub und noch nicht wieder in Salzburg, aber Gary Wimmer ist Salzburger. Und habe ihn erst angeschrieben, Gary, weißt du, wie ich an Pucks komme? Keine 3 Millisekunden später ruft er mich an, wie sich dann später herausstellt, aus seinem eigenen Urlaub, weil er gerade irgendwo am Strand gelegen ist und sich hoffentlich auch gut gehen hat lassen und sagt, du, das ist kein Problem, das machen wir schon. Und habe irgendwie gedacht, wow, das ist ja nicht so schnell und so hilfsbereit. Und dann ist es um die Logistik gegangen, wie wir schaffen, Pucks zu bekommen und wie die dann auch in den Sender kommen. Mein Problem war, während dieser Szenerie, während dieser Anrufe, war ich mit dem Zug von Salzburg nach Linz unterwegs. Und es gibt wahrscheinlich keine berühmt-berüchtigtere Strecke oder keine Strecke in Österreich, die für Handyempfang tödlicher ist als Salzburg nach Linz. Und wir haben immer wieder eben erst versucht, natürlich das Problem zu schildern und dann, wer die Ansprechpartner sind und dergleichen. Und unsere Gespräche sind zwischen 5 und 10 Mal locker unterbrochen worden, weil der Empfang nicht gut genug war. Und Gary hat immer und immer wieder angerufen, bis wir es dann so vereinbart hatten, dass seine Tochter die Pucks auftreibt und er hat das alles in die Wege geleitet und uns dann übergibt. Und auch wenn man sich in diesem Fall jetzt nicht extrem gut, nur peripher gekannt hat, hat man das von dort weg extremst imponiert, wie sehr jemand Hilfsbereitschaft zeigen kann, wenn es natürlich um Eishockey geht einerseits, aber aus seinem eigenen Urlaub völlig selbstlos sich immer und immer wieder zu melden, das über seine eigene Familie zu spielen, nur damit dann Pucks von Wayne Gretzky unterzeichnet werden können. Und das war so eines der Schlüsselerlebnisse von Gary Wimmer, dass eben auch in diese Hilfsbereitschaftskomponente mit hineinspielt, die mir bis heute extrem imponiert, für die er auch bei vielen in Erinnerung bleiben wird. Natürlich auch wegen vieler, vieler anderer Dinge. Aber möchte das, um auch diesen pfannerschen Monolog jetzt rasch zu beenden, auch zum Anlass falls zu nehmen, beim letzten Soundbite, der mich erreicht hat, reinzuhören. Ich bezeichne ihn immer wieder und für mich auch völlig zu Recht als Gewissen des österreichischen Eishockeys. Es hat sich niemand geringerer als Reinhard Diewis ein klein wenig Gedanken gemacht über Gary Wimmer und sein Tun, sein Wirken und über vieles darüber hinaus. Das hat mich erreicht. Das ist Reinhard Diewis über Gary Wimmer.
Servus Martin. Du hast mir vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Ich glaube, da bin ich nicht der Richtige, der in solchen Momenten die passenden Worte findet. Ich bin sprachlos eigentlich. Ja, fehlen mir die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich werde als sehr ruhigen, hilfsbereiten Menschen in Erinnerung behalten, für den die Familie das Wichtigste war. Der dann, und ich glaube, jetzt ist er 15 Jahre, einen 15-jährigen Sohn, den Janik, der auch Dorman ist, und dadurch haben wir doch ein bisschen mehr Kontakt gehabt. Und er hat für ihn alles aufgeopfert jetzt. Er hat, glaube ich, zwei ältere Töchter hat er noch und seine Familie ist auch immer auf Besuch gekommen, wenn beim National immer mal ein freier Tag war. Hat er jede freie Minute mit seiner Familie genossen, würde ich sagen, auch von den Erzählungen hat man gemerkt, dass da der Familienverband sehr, sehr eng ist und dass die wirklich zusammengehalten haben und auch im Sport, und das war vollkommen egal, ob man Konkurrent war, ist er immer hilfsbereit gewesen. Ich kann da nur eine ganz kurze Geschichte erzählen. Es war zu meiner Zeit, wo ich beim KAC Dormann-Trainer war, da ist man auch gleichzeitig Videocoach, und der Gary war ja der Vorreiter von den Videocoaches, und es gibt keinen, der sich besser auskennt hat. Und auch obwohl er jetzt mit Salzburg in irgendeiner Eishalle war und sich aufs Spiel vorbereitet hat, wenn es bei mir ein technisches Problem gegeben hat und das hat keiner lösen können, habe ich ihn angerufen, knapp vorm Spiel, und er, auch wenn er im Stress war und selber seine Sachen erledigen hat müssen, hat er immer Zeit gefunden, dass er mir da aus dem Problem heraus helfen kann. Ja. So war er, hilfsbereit, auch wenn er dadurch Zeit verloren hat oder mehr Stress gehabt hat. Er hat einfach geholfen.
Das muss man auch nochmal ganz kurz sacken lassen. Möchte mich bei dieser Gelegenheit nochmal bei allen Wortspendern bedanken. Das ist keine Selbstverständlichkeit, zu versuchen, die richtigen Worte zu finden, obwohl klar ist, dass es wahrscheinlich keine richtigen Worte gibt in einer Situation mit dieser Tragik und dieser Plötzlichkeit. Bin aber unendlich dankbar, dass all diejenigen, die wir jetzt hören durften, sich zumindest ein paar Minuten Zeit genommen haben, es zu versuchen, zu formulieren, quasi ihr Andenken und ihre Erinnerungen an Gary Wimmer, und bin auch dankbar, Daniel, dass du dir die Zeit nimmst, sein Leben und sein Wirken ein wenig Revue passieren zu lassen. Möchte quasi abschließend zu diesem Teil in Anführungszeichen der Familie das aufrichtige Beileid natürlich aussprechen und hoffe, dass wir neben aller Traurigkeit, die natürlich auch in der Eishockey-Familie Österreichs vorhanden ist, ein wenig an alles, was diesen Menschen Gary Wimmer ausgemacht hat, erinnern durften. Aber, und das ist die nächste traurige Geschichte, Daniel, Gary Wimmer ist nicht der einzige Todesfall in der vergangenen Woche geblieben. Es gab noch einen zweiten, einen ebenso unerwarteten mit dem vor allem den hiesigen Fans als ehemaligen Snowmo-Trainer bekannten Coach Miroslav Fritscher. Wie hast du von seinem Ableben erfahren? Was ist dir bei diesem unerwarteten Tod durch den Kopf gegangen?
Auch über die Medien, über Twitter und was gelesen und ja, auch im Alter von Gary, im selben Alter oder es ist ein Wahnsinn, dass die Leute so früh versterben müssen und dabei hätten sie noch so viele Jahre, gute Jahre vor sich gehabt und ja, ich kann es gar nicht glauben, also diese schrecklichen Nachrichten, das rückt so vieles in den Hintergrund und man sieht auch, wie schnell es passieren kann, dass man Probleme ein bisschen analysieren müssen, sind sie wirklich richtige Probleme oder nur Hindernisse und ja, das ist, man redet mit einem Menschen und auf einmal ist der Mensch ein paar Stunden später nicht mehr unter uns und ja, es ist unglaublich, es ist unvorstellbar, wenn sowas passiert und auch der Miroslav hat da eine super Karriere gehabt, glaube ich, in der NHL und auch als Coach und hat sicher nichts ausgelassen in seiner aktiven Karriere, hat wilde Partys gefeiert und ich bin auch, der Armin Biedermann hat das gepostet, der hat ja ein Buch geschrieben und ich werde mir das sicher demnächst einmal lesen, also My Wild Hockey Life, da sind sicher einige Stories dabei, die mich zum Schmunzeln bringen werden und das zeigt wieder, dass aber diese Jungs gelebt haben und nichts verpasst haben und ja, aber es ist trotzdem traurig, so früh zu versterben und ja, hinterlassen einfach so viel Leere und Sprachlosigkeit.
Jetzt hast du das Buch angesprochen und auch den Kollegen Armin Biedermann, der das einer auch breiteren Öffentlichkeit versucht hat, mitzuteilen. Ich habe das dann auch zum Anlassfall genommen, gleich dieses Buch zu bestellen. Und es ist eigentlich traurig, dass es so einen Anlass braucht, um dann auch sich dieser Lektüre zu widmen. Aber alle, die das auch tun möchten, das Buch heißt, wie du es Daniel schon angesprochen hast, My Wild Hockey Life, Untertitel Defection, also quasi der Überlauf der 1980s with the Maple Leafs and Surviving a Liver Transplant. Also der war Leistungsträger bei nicht irgendeinem NHL-Team, sondern eben bei den Toronto Maple Leafs. Dazu noch eine Lebertransplantation und dann auch noch eine höchst erfolgreiche Coaching-Karriere. Das ist aller Ehren wert. Und auch bei Miro Fritscher habe ich mich versucht, darum zu bemühen, Wortspender zu bekommen. Das ist auch gelungen. Allerdings nicht in auditiver Hinsicht, sondern nur schriftlich, bin aber umso dankbarer, dass sich Stefan Kulanek, der langjährige auch Manager bzw. Managing Director bei Alice Neumo, ein wenig die Zeit genommen hat, in die Tasten zu hauen. Stefan Kulanek, für all diejenigen, die ihn nicht kennen, immer so das deutschsprachige auch Bindeglied zwischen Alice Neumo und der Liga gewesen, sehr, sehr viele Funktionen im Verein gehabt, spricht natürlich auch fließend Tschechisch, ist ein Kenner des tschechischen Eishockeys, des österreichischen Eishockeys, des europäischen Eishockeys und natürlich auch jemand, der Miroslav Fritscher gekannt hat, aber auch erlebt hat, wie sein Wirken war. Und Stefan Kulanek hat mich gebeten, folgende Zeilen
zu verlesen im Andenken an Miroslav Fritscher. Wenn ich an Miro Fritscher oder Frigo, wie er von seinen Freunden genannt wurde, denke, dann fällt mir nur eines ein. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, aber vor allem zu sich selbst. Er nahm sich kein Blatt vor den Mund und sagte jedem seine ehrliche Meinung. Genau dafür liebten ihn die Menschen und egal ob in Kanada, Deutschland, Italien oder Tschechien, überall hatte er offene Türen. Seine erfolgreiche Eishockey-Karriere kennen wir alle, doch was für mich Frigo ausmachte, war sein Charisma. Alles, was Frigo machte, machte er zu 100%, ob es beim Eishockey war oder beim Feiern. Er machte da keine Kompromisse. Schließlich kennen wir ja sein berühmtes Telefonat auf der Bank während des Spiels. Dieses Erlebnis werde ich nie, und das Ganze in Capital Letters, vergessen. Aber genau so war er. Emotionen waren für ihn sehr wichtig und sie gehörten für ihn zum Eishockey dazu. Ich dachte mir nur damals, was macht er da? Wen ruft er da jetzt an? Ich ging natürlich in der Pause in die Kabine und fragte ihn, wen hast du da angerufen? Er meinte, ich rief Lyle an. Gemeintes Lyle Seitz. Er sagte mir, doch ich kann ihn jederzeit anrufen, wenn mir etwas nicht passt. Und das da draußen hat mir nicht gepasst. Er sagte es mit einer Selbstverständlichkeit, als wäre es das Normalste auf der Welt, dass Trainer während eines Spiels telefonieren. Damals wusste ich nur eines, das gibt Ärger. So war Frigo. Eine ehrliche Haut, der die Ungerechtigkeit zutiefst verabscheute und war sie noch so klein. Das war auch einer der Gründe, weshalb er in seinen jungen Jahren die Tschechoslowakei verlassen hat. Jetzt hat er uns wieder verlassen, doch er bleibt für immer in unseren Herzen. Für mich war es eine Ehre, diesen Menschen kennenlernen zu dürfen. Und am Ende beschließt Stefan Kolonek das Ganze mit erneut, ausschließlich in Großbuchstaben, einem simplen Danke. Und auch da, Daniel, steckt schon relativ viel drinnen: beim Feiern keine Kompromisse machen, Weltkarriere, Ungerechtigkeiten, egal wie sie auch aussehen mögen, nicht akzeptieren und wo er eben auch den Fans, vor allem den Jüngeren, in Erinnerung bleiben wird, ist die Art und Weise, wie es zu diesem Anruf kam. Das war ein Playoff-Spiel zwischen den Vienna Capitals und Alice Neumo. Wenn ich mich nicht ganz irre, im Jahr 2018, als er von der Bank aus sich gedacht hatte, na gut, wenn mir Lyle Seitz sagt, ich kann ihn jederzeit anrufen und es eine Spieldauerdisziplinarstrafe gegen meine Mannschaft gibt, die ich nicht akzeptiere, dann rufe ich ihn an. Paradoxerweise war Seitz an diesem Nachmittag, an diesem Abend in der Halle und auf der gegenüberliegenden Tribünenseite in Sichtweite von Miro Fritscher, als sein Handy geläutet hatte und er auf einmal sieht, da ist Miro Fritscher dran. Und dann hat er erst vom Handy aufgeblickt auf die Bank und sieht, der telefoniert ja tatsächlich. Ganz, ganz kuriose Geschichte, die es dann auch auf die großen Eishockey-Sender dieses Planeten bis nach Kanada geschafft hat. Wirst du diese Situation damals miterlebt? War das Kopfschütteln? War das Lachen? War das eine Mischung aus beidem? Wie war das damals, als du davon gehört hast oder das auch gesehen hast?
Ja, eine skurrile Situation. Ich habe gedacht, er tut nur so, als würde er telefonieren. Und erst später hat sich der Lyle dazu geäußert. Und ja, weil es war ja nicht nur das Telefonat, er hatte nachher auch diverse Nettigkeiten in die Schiedsrichterkabinen gestellt und auch in den Gegnerkabinen. Mit Meisterpokal oder so, eine Art, ganz genau weiß ich es nicht. Ja, er zeigt wieder, dass er unbedingt gewinnen wollte und die Ungerechtigkeit nicht akzeptieren wollte. Aber das muss man auch ein bisschen lernen, ein bisschen umzugehen. Du wirst nie eine Gerechtigkeit, also wirkliche Gerechtigkeit haben und gehört ein bisschen dazu, Emotionen und bringt ein bisschen ein Schmunzeln in mein Gesicht. Eine tolle Geschichte, wird sicher immer in Erinnerung bleiben. Und das macht ihn sicher oder hat ihn sicher ausgemacht als Mensch.
Wie bitter ist das, dann auch realisieren zu müssen, dass man schon klar, das ist der Lauf der Zeit, aber trotzdem Eishockey immer mehr Originale verlieren wird. Einerseits mit Gary Wimmer, andererseits mit Miro Fritscher, mit all ihren Ecken und Kanten, mit all ihren liebenswerten Macken.
Ja, irgendwann einmal kommt immer die Zeit, wo wir die Bühne verlassen für immer und ist nur die Frage, wann. Wenn das in einem gehobenen Alter passiert, ist es normal und ist immer der Lauf der Zeit. Aber es ist schlimm, wenn Menschen in einem guten Alter noch so viel vor hätten oder vor sich hätten und dann uns verlassen und die Hinterbliebenen einfach damit umgehen müssen, ist schlimm, weil ja, es ist traurig, aber es passiert ja nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt und nicht in der Sportszene, sondern auch in der Menschheit selbst, wo junge Menschen sterben und leider viel zu früh uns verlassen und ja, immer wieder ein trauriger Anlass.
Das Ganze vor dem Hintergrund, und das ist noch zu keinem Zeitpunkt erwähnt worden, dass eine globale Pandemie wütet, die noch viel mehr Opfer fordert, als das ohnehin passieren würde oder als das notwendig wäre. Insofern sei es verziehen, dass wir hier in Anführungszeichen Kleinheit dieses Podcasts nur auf diese zwei Schicksale uns in dieser Episode fokussiert haben, aber dem Anlassfall entsprechend der Traurigkeit entsprechend hoffentlich einigermaßen gerechtfertigt. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal allen Wortspendern danken. Das waren Günter Stockhammer, Marc Brabant, Greg Holz, Rainer Tivis und Stefan Kulanek. Von all den Leuten hattest du, Daniel, den undankbarsten Job, immer wieder einzuordnen, Dinge Revue passieren zu lassen, dich auch selbst zu erinnern und die richtigen Worte zu finden. Hoffentlich ist es uns gelungen. Wenn nicht, dann bitte ich das bei der Hörer und Hörerinnenschaft zu verzeihen. Ziel war es und Ziel ist es, diesen beiden großen Persönlichkeiten ein kleines digitales Andenken zu verschaffen. Hoffentlich ist es gelungen. Wenn nicht, dann gibt's die E-Mail-Adresse, die bekannt sein sollte, wo es Feedback-Meldungen jedweder Art dann auch geben kann. Möchte dich, Daniel, hochoffiziell, wenn man so will, in die Off-Season entlassen. Möchte mich bei dir bedanken für all die Analysen, für all die Einschätzungen, auch für dieses Gespräch. Wie immer schön, wenngleich heute auch ein klein wenig traurig, sich mit dir über Eishockey zu unterhalten.
Danke dir, Martin, aber danke, dass wir auch über Gary so reden haben können. Wie gesagt, Gary war ja nicht im Mittelpunkt, hat viele Arbeiten auch abseits vom Eis gemacht und auch wie er als Mensch war. Es ist super, dass wir so einen Typen noch würdigen können und dürfen. Und auch wenn es nicht leicht war, es hilft aber, drüber zu reden und ihn zu würdigen, seine Geschichten, positiven Geschichten auch hervorzuheben, was ihm ausgemacht haben. Und es ist, danke dir, dass wir da die Möglichkeit haben, so einen Menschen zu würdigen. Ich, auch mein Beileid an die Kerstin, seiner Ehefrau und den Kindern. Und ja, aber vielen Dank für die Anteilnahme von ganz Österreich, die den Gary gekannt haben, die zutiefst traurig waren. Es ist, Pierre Paschier hat sich gemeldet, Stefan Wagner, Radouschny, alle, mit denen er auch zu tun gehabt hat, haben sich in der Eishockey-Szene gemeldet und sind unfassbar traurig, dass sowas passieren hat können oder passiert ist. Und ja, aber sei es wie es ist, der Gary wird sich das sicher im Himmel anhören und ein Auge auf uns werfen. Und wir werden noch hoffentlich das Positive draus machen und immer in unseren Gedanken haben.
Besser hätte man das nicht formulieren können. Bin da sehr, sehr dankbar, dass du es so getan hast und wünsche sowohl Gary Wimmer als auch Miro Fritscher schlicht und ergreifend Rest in Hockey. Das war's mit Hockey O'Clock in Episode 45. Hockey O'Clock wird es auch in der kommenden Woche wieder geben. Dort dann unter anderem mit dem ehemaligen KAC-Torhüter Andy Keogh. Bis nächste Woche.
Gerne mehr davon.